Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
Hallo zusammen. Es geht wieder auf Reisen mit uns, wie der Name schon verspricht, unseres bescheidenen Reisepodcasts. Und zwar sind wir, und ich möchte fast sagen, ein wenig untypisch Richtung Norden gereist. Denn wenn man unser Reiseverhalten der letzten Jahre beobachtet, dann geht es doch vornehmlich in den Süden. Dabei haben wir in den letzten Jahren den Norden auch sehr zu schätzen gelernt. Und es wurde höchste Zeit, dass wir einem Land nochmal einen Besuch abgestattet haben, das ich persönlich schon mal vor vielen, vielen Jahren bereist habe. Du auch, Jenny, eigentlich?
Nicht vor vielen, vielen Jahren. Also wir waren ja mal zusammen dort, allerdings nur auf Stippvisite.
Genau, in der Hauptstadt in Stockholm. Und da habe ich es auch schon verraten, denn es geht nach Schweden. Und zwar in das Schweden, was man sich gemeinhin vorstellt, das Bullerbü-Schweden, will ich es mal nennen. Es geht nach Småland. Und was wir dort in einer Woche in unseren Sommerferien erlebt haben, darüber berichten wir in dieser Episode. Viel Spaß!
Travelisto,
der Reisepodcast für aktive Familien mit Jenny
und Andi.
Also Andi hat es ja eben schon so ein bisschen erwähnt, ne? Wir hatten Schweden und Småland bis jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm, mit einer Ausnahme, die Andi gleich nochmal zum Besten geben wird. Aber ja, irgendwie habe ich schon so ein bisschen gedacht, vielleicht tun wir Schweden und Småland damit auch so ein bisschen Unrecht. Denn irgendwie hat es uns in der Vergangenheit doch häufiger in den Süden gezogen, bis wir dann vor einiger Zeit in Finnland waren, in Finnisch Lappland. Und da irgendwie in den Sommerferien gemerkt haben, so dieses skandinavische, nordische, diese Natur, die Wälder, die Weite, die Seen. Irgendwie hat das schon was und auch unsere Jungs hat's total geflasht, so dass, als wir mit der Idee Småland um die Ecke kamen, auch die beiden sehr begeistert waren.
Ich kann's gar nicht verstehen, denn Småland ist ja ein absolutes Kinderparadies, unter anderem. Und ich kann mich jetzt dran erinnern, denn ich war das erste Mal mit 8 Jahren dort. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Es gab damals einen Malwettbewerb der Reederei, die halt quasi Lübeck mit Schweden verbunden hat. Und da war die Aufgabe, einmal ein Nils Holgersson-Motiv zu malen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe immer gerne gemalt und gezeichnet und habe dann zur großen Überraschung und Freude der gesamten Familie den ersten Platz gewonnen. Und das bedeutete, wir konnten Urlaub in Schweden machen für umsonst. Und es gab damals noch kein Internet. Da wurde uns ein riesiger Katalog geschickt, der voller Schwedenhäuser war. Dann durften wir uns eins aussuchen. Und meine Erinnerung ist auch noch, wir waren an einem einsamen See in Småland mit einer klassischen roten Holzhütte mitten im Wald. Es gab einen Steg, von dem konnte man ins Wasser springen. Es gab ein Boot. Wir haben geangelt, wir haben Blaubeeren gesammelt. Es war einfach ein wunderschöner Sommer. Und ja, irgendwie haben wir es unseren Kindern bisher vorenthalten. Aber es ist ja nie zu spät. Deswegen sind wir in diesen Sommerferien aufgebrochen, um das Abenteuer Schweden anzugehen.
Also als wir dort waren, habe ich wirklich manchmal gedacht also eigentlich hätten wir echt mal ein bisschen früher hinfahren können, auch mit kleineren Kindern, weil es ist ja echt ein Paradies, ne? Und obwohl ich ja deine Geschichten kenne von deinem Ausflug nach Schweden 1982 oder wann das war, hast du es ja trotzdem vorher noch nicht geschafft, uns davon zu überzeugen. Und ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Ich weiß gar nicht warum und bin froh, dass wir jetzt endlich dort waren zusammen.
Genau, es ist ja nie zu spät und deswegen ging es für uns auch nach Schweden. Wir sind mit dem Auto gefahren. Wir haben unser Auto gepackt und sind dann Richtung Norden. Und ich habe es eben schon erwähnt, der beste Ausgangspunkt, um mit der Fähre rüber zu fahren, von uns aus gesehen, ist halt in Lübeck-Travemünde. Da gibt es die Fähre. Es gibt mehrere Fährverbindungen. Wir haben die über Nacht genommen. Es ging um 22 Uhr los. Man fährt über Nacht und kommt dann am nächsten Morgen entweder in Trelleborg an oder so wie wir in Malmö. Es gibt aber auch alternative Wege, denn mittlerweile gibt es ja auch diverse Brücken über die dänischen Inseln. Man kann also auch mit dem Auto komplett fahren. Aber wir sind ja alte Fährfreunde und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, zumindest finden wir das, mit der Fähre irgendwo anzureisen und abends ja an Bord zu fahren, dann noch was zu essen an der Fähre und dann über Nacht gemütlich in der Kabine zu liegen und am nächsten Morgen anzukommen, aufzuwachen, rauszugucken aufs Meer und man ist angekommen. Also wunderbar. Also von daher für mich persönlich die beste Art und Weise, nach Schweden zu fahren mit der Fähre.
Ja, vor allem hat man da so ein bisschen Abwechslung, ne? Was soll man da jetzt noch die ganzen, weiß ich nicht, 8 Stunden oder wie lange das dauert, da durch Dänemark durchbrettern? Also ich finde, das reicht ja, wenn man von Köln nach Travemünde fährt und sich dann entspannen kann. Und ich liebe diese Bordrestaurants, diese Einträchtigkeit von Familien, Urlaubern, Rucksackreisenden, Truckern, die da sitzen und sich die Teller voll schaufeln. Und irgendwie hat das immer so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich mag das total gerne und es klappt ja auch immer total gut, ne?
Ja. Und dann kamen wir an und in Malmö sind dann auf die Autobahn gefahren, wenn man es denn Autobahn nennen darf. Das sind ja so Landstraßen und man ist nach wenigen Metern, war man schon entspannt, weil es einfach auch deutlich weniger Verkehr war. Es war total angenehm zu fahren und wir kamen so immer weiter Richtung Småland. Es wurde waldiger, ne? Es wurde einsamer und das war schon sehr angenehm, bis wir dann unsere erste Station angesteuert haben und die liegt ganz am Rande des Åsnen Nationalparks. Das ist der jüngste Nationalpark Schwedens und zwar ist das Resort Jednojord und zwar ist das eine Insel und die gehört der Familie von Ingrid und dort hat ihr Vater vor vielen Jahren ein kleines Ferienparadies geschaffen und zwar jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein Ferienresort, sondern es ist wirklich sehr natürlich gelegen auf dieser wunderschönen Insel von Seen umgeben. Klar, ist ja auch eine Insel, aber ne, es gibt verschiedene Holzhäuser, es gibt Stellplätze, einen Campingplatz, aber es ist alles so weitläufig verteilt, dass man wirklich komplett in der Natur ist und ja, es einfach genießen kann.
Also man kriegt von den anderen Leuten eigentlich kaum was mit, ne? Also man trifft da mal den einen oder die andere am Steg des Sees, aber es ist so riesig, so weitläufig, dass man eher so für sich ist und ja, kaum waren wir da angekommen, waren wir auch sofort total entspannt, weil man einfach so mitten in der Natur ist, da dieses wunderschöne, typische rote Häuschen hat, wie man sich das so vorstellt, mit Terrasse davor und auf der Wiese hoppeln die Hasen lang und man ist so, ja, okay, angekommen, Entspannung. Das ging sehr, sehr schnell.
Und dann ist halt da eben dieser Steg und so ein kleiner Sandstrand, wo man ins Wasser springen kann. Es war auch so eine kleine, so eine Schwimminsel, ne, zu die man rüberschwimmen konnte und dann von da aus ins Wasser springen konnte. Und wir waren natürlich erstmal ganz neugierig und wollten diesen Nationalpark erkunden und zwar zu Wasser. Und die Ingrid war so freundlich, hat uns mit dem Motorboot abgeholt. Die kam da so von ihrem Haus rübergeschippert und wir sind erstmal an Bord gegangen. Und dann sind wir raus auf den Nationalparksee, den Åsnen, gefahren. Dann hat erstmal die Ingrid uns unheimlich viel erzählt. Also erstmal ihre Familiengeschichte. Denn es ist ja erstmal total cool, dass ihr Vater damals diese Insel gekauft hat. Ja. Ne? Und was die dann auch ja entdeckt hatten. Ne? So auch alte Wikingergräber und so verschiedene Zeichen aus grauer Vorzeit, wo sie dann noch Geschichten herausgefunden haben, was, wo, wie, wann passiert ist. Und dann sind wir erstmal über den See geschippert und das war auch erstmal total cool, weil dieser See einfach riesig ist. Man sieht so diese tolle Weite.
Genau. Und ja, 75% des Nationalparks sind Wasser. Und bis zu, ich glaube, wie viele Inseln waren das? Ich glaube, 1000, ne? Ein bisschen mehr als 1000 Inseln sind das insgesamt. Und ich habe eh eine schlechte Orientierung. Also ich hätte auch nicht mehr zurückgefunden, war es wirklich so. Dann ist da wieder eine Insel, dann schippert man da drumherum, dann geht's noch weiter. Und wir waren auf jeden Fall auf der Suche nach den Åsnen Big Five. Die Big Five, an die kriegen wir sie noch zusammen. Also sind Fischadler auf jeden Fall, Seeadler, Elche, Kraniche und Prachttaucher.
Ja.
Die haben wir gesucht, also Elche nicht so sehr im Wasser, wobei die auch gute Schwimmer sind.
Ich wollte es gerade sagen.
Wir haben uns vor allem fokussiert auf die Erstgenannten, auf die Fischadler und Seeadler und wir haben sie auch mit Ingrids Hilfe tatsächlich finden können.
Ja, weil sie haben ja so ihre Horste oben in den Bäumen und sind dann oftmals auf so Inseln oben am Baum, ist dann ja so ein Adlerpaar, was dann ne, gerade so die Junge bekommen hatte und die saßen und thronten. Man konnte sie schon von Weitem erkennen, wie sie in ihrem Horst sitzen.
Sogar ohne Fernglas. Ne?
Genau. Ja. Und dann hat dann immer der eine oder andere, also entweder Vater oder Mutter, eine Runde gedreht, hat Nachschub besorgt und der andere Elternteil hat dann da gewartet und das konnte man super beobachten,
ja,
wie die da lang geschwungen sind. Und ich fand es sehr beeindruckend, hatte die Ingrid erzählt, dass so ein Horst, der kann bis zu einer Tonne schwer werden, weil die da wirklich, also da halbe Baumstämme da oben anschleppen, die Adler, und da wirklich da sich was zimmern. Das sind also wirklich abenteuerliche Konstruktionen und richtig massiv. Also eine Tonne ist schon eine Ansage.
Sie meinte, ich glaube, so ungefähr in der Größe unseres Boots, mit dem wir da unterwegs waren. Das sind allerdings die Seeadler. Die sieht man auch schwer, weil diese Horste so schwer sind, dass sie nicht in den Baumkronen gebaut werden, sondern so mittendrin in den Kiefern. Die sieht man nicht. Aber die Fischadler, die sieht man sehr gut, weil die ihre Horste so oben in den Baumwipfeln haben. Und da haben wir einige gesehen. Das hat echt Spaß gemacht.
Das war richtig cool. Und dann hat dann Ingrid aber auch so ein bisschen so eine Runde gedreht mit dem Boot und hat dann verschiedene Orte auf der Insel auch gezeigt, also eben vom Wasser aus. Denn was ich ganz toll fand, man kann da auch so Kanutouren machen und mehrtägige Kanutouren. Und dafür gibt es auf der Insel verschiedene Camps, Kanu-Camps, wo halt dann die Kanu-Wanderer abends anlegen können, da übernachten können. Und dann gibt es dann so kleine Shelter, so Holzunterschlupfe, da kann man sich dann mit seinem Schlafsack reinlegen. Kann natürlich auch selber sein Zelt mitbringen. Es gibt eine Feuerstelle. Na, das ist also bestens vorbereitet, dass man da so eine abenteuerliche Übernachtung findet. Und das klang auf jeden Fall total cool. Ne? Und eine Toilette gab es auch, so eine Trockentoilette.
Ja, also die Tour hat total Spaß gemacht. Und es gibt auch noch andere Tiere, die man dort sehen kann. Also erstmal wohnt eine Elchkuh auf Jetnuyart auf der Insel. Die haben wir allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Dann gibt's Otter, Luchse, Wildschweine an Land, also ganz unterschiedliche Tiere. Und was ich auch total interessant fand, war, dass Ingrid uns erzählt hat, wie das Ganze im Winter aussieht. Also ich habe wirklich gedacht, wir müssen nochmal im Winter irgendwann wiederkommen, denn dann friert dieser gesamte riesige See zu. Und dann kann man da Eis angeln und Schlittschuh laufen. Und also das würde ich auch mal gerne sehen. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor.
Ja, also das klingt auf jeden Fall spannend, ne?
Ja.
Ja, das war direkt der Einstieg. Wir waren voll drin. Also quasi aus dem Auto, aufs Boot, aufs Wasser und dann erstmal die ganze Geschichte von der See oder von dem See aus erkunden. Man kann aber natürlich auch den Nationalpark zu Fuß erkunden oder mit dem Fahrrad. Wir haben zu Fuß gewählt und zwar gibt es verschiedene Eingänge im Nationalpark. Und das Schöne ist, da gibt es halt verschiedenste Wanderwege entlang des Sees und die sind halt immer gesäumt. Das sind so abenteuerliche Holzkonstruktionen, ne? Auch so Hütten oder so Infostände. Das sind so relativ moderne Holzkonstruktionen, wo man aber innen drin einige so Schautafeln und Infotafeln findet, wo man so ein bisschen was über die Fauna und Flora des Nationalparks erfahren kann.
Ja, und das wirkt so verwunschen, ne? Also schon, wenn man die Straße entlang fährt, die heißt Sokowägen in Richtung Süden, von Jetnuyart aus nach Urshult. Die ist schon so ganz, ne, mit so einer Allee mit Laubdach total zugewachsen durch diesen leicht verwunschen wirkenden Wald. Und dann gibt's die verschiedenen Eingänge, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne? Also wir waren zum Beispiel beim Eingang Sunnabronn und dann gibt's noch den Eingang Trollberget. Da sind so, ne, auch ganz viele Sagen, dass da die Trolls ihre Schätze in den Höhlen, ihre Goldschätze verstecken. Und also auch für Kinder so ganz interessant, wenn man da durch diese moosigen Waldstücke läuft und sich vorstellt, dass da wirklich gleich so ein Troll um die Ecke kommt. Kann man sich echt vorstellen.
Ja, die hat das faustdick hinter den Ohren, die Trolle, da kommen wir ja später noch zu. Denn wir haben auch noch über die Trolle einiges erfahren, aber wie gesagt, später dazu. Das Schöne ist halt, diese Straße, die schlängelt sich halt so lang, ne, am See vorbei über die Inseln. Also alleine schon da ist es total schön, lang zu fahren und die wird gesäumt immer von so kleinen Ständen. Ne? Da kann man halt dann irgendwie mal Erdbeeren kaufen oder es gibt verschiedene kleine Cafés oder Restaurants und wir sind in einem eingekehrt und das war so ein gelbes Landhaus und wir haben von Ingrid auch erfahren, was ist der Unterschied zwischen den roten Häusern. Manche sind ja rot und manche sind gelb und die gelben, das waren so die Herrenhäuser. Ne?
Ja, die sind deutlich weniger als die roten. Ne?
Ja, natürlich, darunter ging bei uns natürlich nichts. Wir sind also in diesem gelben Herrenhaus eingekehrt. Kurebo hieß das Ganze, das war so ein Restaurant. Beherberge, wie soll ich es nennen? Also das war ja nicht so ein klassisches Restaurant, das war wie so bei denen also im Wohnzimmer.
So ein Bauernhof.
Ne? So ein Bauernhof. Ja. Wir kamen da rein, da waren halt dann sah er aus wie so eine Wohnzimmereinrichtung. Dann gab es dann da halt Mittagessen, so ein Buffet, so ein vegetarisches. Man konnte aber auch Fika essen. Also Fikas hat uns die ganze Zeit verfolgt. Das ist also das, ich sag mal, Kaffee und Kuchen, ne? Und Kuchen ist bei den Schweden sind das unheimlich leckere Gebäckstücke, also
Zimtschnecken
und Vanilleschnecken und ich weiß nicht was. Also das können sie ganz gut. Das war mir gar nicht so
bewusst.
Plätzchen
mit Himbeeren,
ne?
Also sehr lecker.
So dem Backgewerbe sind die nicht ganz abgeneigt.
Also nicht nur dem, ich fand auch die herzhaften Sachen, also diese schwedische Hausmannskost, ich habe leider den Namen vergessen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Diese Art Pfannkuchen, aus Kartoffeln gebacken. Also im Prinzip so eine Mischung aus Omelette, Tortilla und Pfannkuchen und dann mit den Preiselbeeren oben drauf. Also ich fand das sehr, sehr lecker. Wir haben viel gegessen und gut gegessen und immer so abwechselnd süße Fika und schwedische Hausmannskost. Ja, kann und man sich gut gehen lassen.
Preiselbeeren, die waren auch gerne mal beim Herzhaften dabei. Also das kann ich gut heißen. Da kann ich mich dran gewöhnen, immer mal so ein Klecks Preiselbeermarmelade noch zu irgendwas drauf. Ne?
Ja, das war kann man super. Sich dran gewöhnen.
Ja, und diese Kurebo-Herberge oder das Restaurant, dieses Haus, das lag total schön gelegen. Dahinter lag so eine Wiese und dann hatte man super Blick auf den See. Also es war ein bisschen verregnet an dem Nachmittag, deswegen haben wir uns dann nicht draußen gesetzt, sondern haben uns in das Haus selber gesetzt, in das Wohnzimmer und hatten dadurch so einen kleinen Wintergarten, einen tollen Blick. Und dann ging es halt eben weiter, ne?
Ja.
Die Gegend erkunden.
Also zum Wetter wollte ich noch mal kurz eine Lanze für Smallland brechen. Ich glaube, das war so eine Sache, die mich auch mal so ein bisschen abgeschreckt hat, dass ich mir so vorgestellt habe, dass da im Sommer irgendwie so 19 Grad Dauernieselregen sein könnten. Und wir hatten echt Glück, ne? Das Mistwetter kam eigentlich auf der Rückfahrt erst, als wir in Travemünde anlegten. Und ich dachte, boah, wie traurig. Dann kam ja auch noch bei NDR im Radio die Durchsage so, ja, erster Ferientag in Hamburg. Und es hat wirklich so wie aus Eimern geschüttet. Und in Schweden hatten wir richtig Glück, ne? Also es war echt schön und schön warm. Und auch die Seen, das hätte ich auch nicht gedacht, 22 Grad, also perfekte Schwimmtemperatur.
Das Wasser war ja teilweise wärmer als die Luft draußen.
Ja, ne? Ja. Aber wir hatten ja auch mal 26 Grad zwischendurch, das war da so ein richtiger Hitzeeinbruch.
Also wir konnten uns auf jeden Fall nicht beschweren, nee, das Wetter war wirklich toll. Und wenn es mal geregnet hat, dann war es halt mal ein kurzer Schauer und dann war es aber wieder sehr angenehm.
Ja. Ja, wollen wir nochmal zum See zu sprechen kommen, würde ich gerne. Also wir haben ja jetzt schon von der Motorboot-Tour mit Ingrid erzählt, aber es gibt ja auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Also Schwimmen haben wir gerade schon gesagt. Man kann den See aber auch auf einer Angeltour erkunden, das haben wir gemacht. Und man kann sich Kanus oder Kajaks mieten, nicht nur für diese Kanu-Kajak-Safaris, sondern auch für kürzere Ausflüge. Und ja, vielleicht fangen wir erstmal kurz mit der Angeltour an. Das haben wir nämlich auch ausprobiert.
Die Jungs haben irgendwie, ich weiß nicht wie, so eine Leidenschaft und Interesse fürs Angeln entwickelt. Vielleicht lag es daran, dass wir seinerzeit in Finnland mal ganz kurz denen so eine Angel gekauft haben. Der Matto hat die einmal reingehalten, hatte nach 30 Sekunden einen riesigen Hecht an der Leine, am Haken. Ja. Und seitdem wollen die Jungs unbedingt angeln. Und da war natürlich, als sie das gehört hatten, Schweden, Smallland, war natürlich die Freude riesig und es sollte unbedingt geangelt werden. Wir haben vorher noch eine kleine Angelausrüstung besorgt. Und dann haben wir das halt da in Jetnojord erzählt und die haben uns dann den Mieke vorgestellt. Der ist quasi professioneller Angler unter anderem und also ein leidenschaftlicher Angler. Der hat uns dann mit seinem Boot auch wieder am Steg abgeholt, früh morgens. Und wir haben von den Leuten noch so einen kleinen Proviantkorb mitbekommen mit leckerem Frühstück. Und dann sind wir dann raus auf den See und haben geangelt mit Mieke.
Das Boot, Mickes Boot, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, war so ausgestattet mit so einem Sonargerät, dass man wirklich die kleinsten Fische darauf sah und wirklich mit genauster Position, das war so fein ausgerichtet, dass man sogar den Köder an der eigenen Angel auf diesem Display sah. Das fand ich total faszinierend.
Ja, wie der so runterging. Ne? Wenn man ihn reingeworfen hat, dann saß er wieder so, irgendwie so ein kleiner Punkt lang. Und dann wusste okay, das ist der Köder.
Ah, das ist der Köder, okay. Und auf der einen Seite war das ja so ein bisschen unromantisch. Also, dass man halt genau weiß, da ist ein Fisch, da ist keiner. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich total praktisch, dass man da auf diesem Riesensee nicht einfach so blind irgendwo hinfährt. Die können ja überall sein, die Fische. Sondern, dass man wirklich sieht, wo die sind. Und dann gibt es viele Fische. Also es gibt Raubfische wie Barsche, Zander, Hechte, noch und nöcher. Und ja, wir sahen die dann auch immer auf dem Display und die kamen dann auch mal so neugierig an die Köder der Jungs ran und die haben sich schon total gefreut. Und naja, ich nehme es mal vorweg, sie haben nichts geangelt.
Ja,
Micke hat was geangelt.
Okay, also der hatte wahrscheinlich irgendwie ein besseres Händchen. Ich weiß auch gar nicht, woran es lag.
Ja, das ist Glückssache.
Das ist aber auch der Nachteil. Wir sahen dann auf dem Sonar so einen großen Fleck ankommen. Dann sahst du so, okay, ah, da kommt ein Fisch. Micke meinte, okay, da kommt ein großer. Und dann sahst du, wie er auf den Köder zuschwamm. Dann hat er ihn ein paar Mal umkreist. Und dann sahst du wieder wegschwimmen. Dachte, nein, beiß doch in den Köder rein. Also keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Aber wir haben, oder Mieke hat immerhin Barsche gefangen. Ich weiß gar nicht, ob Barsche
und
Raubfische
Zander,
sind.
Ne? Ja.
Und Zander auf jeden Fall. Wir haben die aber dann auch alle wieder ins Wasser gelassen, weil was willst du? Erstmal mit so kleinen Fischen.
Du darfst ja auch gar nicht angeln, ne? Also es gibt Mindest- und Höchstmaße,
absolut,
was man da angeln muss, ne? Also da muss man sich schon vorher ein bisschen informieren. Und ihr braucht da auch eine Angellizenz ab 16. Wenn die Kinder jünger sind, braucht ihr die noch nicht. Aber man muss sich damit schon so ein bisschen befassen. Und ja, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es den Jungs wirklich gewünscht, dass sie was an den Haken bekommen. Auf der anderen Seite, also ich weiß noch, da in Finnland damals, als der Matto da diesen riesen Hecht geangelt hat, wir waren total überfordert. Und wir haben gedacht, was machen wir denn jetzt damit? Also ich hätte den nicht töten können und ich hätte ihn auch nicht zubereiten können. Da hat zwar jedes Schwedenhaus so einen Grill auf der Terrasse, aber keine Ahnung, den da ausnehmen und...
Ach, das hätten wir schon organisiert gekriegt, aber die Frage hat es ja gar nicht gestellt, denn wir haben ja auch eben nichts gefangen und wir haben ja auch sonst sehr gut gegessen, also es war jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Und es ist ja tatsächlich auch, das hat der Mieke ja auch erzählt, unter Sportangeln auch gar nicht so üblich, dass man die Fische dann auch alle jedes Mal isst, sondern es geht wirklich darum, die zu wiegen und dann schmeißt man die auch manchmal einfach wieder zurück ins Wasser und gut ist. Es geht wirklich darum, möglichst viele Fische zu fangen und nicht die alle zu verspeisen.
Ja, also wie gesagt, die Jungs waren ein bisschen enttäuscht und trotzdem haben sie beide gesagt, die Angeltour war ein großes Highlight für sie. Also es hat trotzdem Spaß gemacht und es war auch einfach interessant mit Micke, der sich da total auskennt und auch für den Nationalpark arbeitet und uns einfach auch ganz viel erzählen konnte, wie er zum Beispiel auch im Winter da Eisangeln macht und an den unterschiedlichsten Orten der Welt schon geangelt hat. Das war einfach total spannend.
Genau. Ja, und danach haben wir natürlich nicht aufgegeben. Als Mikkel dann irgendwann wieder abgesetzt hat, haben wir kurz zu Mittag gegessen. Da haben wir dann auch dieses Omelett gegessen, dieses Kartoffelomelett mit Preiselbeeren in dem kleinen Café in Jetnojord. Da gibt's so ein Gutshaus oder wie so ein Bauernhof und da ist so eine Rezeption, da ist auch ein kleines Café mit
und
so einer
Lädchen.
Terrasse. Ne, also total nett gemacht. Und da gab's dann dieses Omelett, will ich es mal nennen. Und danach sind wir dann wieder mit den Kanus rausgefahren, haben wieder die Angel rausgeworfen und wieder nichts gefangen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, denn mit dem Kanu da durch diese Gegend, diese Seenlandschaft zu paddeln, das ist schon wirklich unheimlich entspannend.
Ja,
ne?
Also sehr viele Möglichkeiten, den See zu erkunden und den Nationalpark vom Wasser aus und vom Land aus.
Genau, also wie gesagt, Fahrrad kann man leihen, man kann wandern oder eben Kajak, Kanu und so weiter.
Mhm. Okay.
Wir waren, wie lange
vielleicht
waren wir da?
Bevor wir zur Weiterreise übergehen, ich habe noch einen Essenstipp.
Ja.
Den fand ich nämlich auch noch besonders.
Ah,
da haben wir abends mal, das war so 10 Minuten Autofahrt, einen kleinen Ausflug hingemacht zu Aarsholz Handelsbot. Und das ist ein Café, Restaurant, zugleich aber auch eine Touristeninformation, Kulturcafé, wird von einem niederländischen Paar betrieben. Es war mir vorher gar nicht bewusst, dass offenbar einige Niederländer in Schweden oder in Småland zumindest leben. Und das ist ja so ein Café-Restaurant an so einer Weggabelung sozusagen. Da kann man lecker schwedische Hausmannskost essen mit Blick auf den See. Und wir haben es nicht ausprobiert, aber wir haben es gesehen, sehr außergewöhnlich übernachten, nämlich in historischen Bahnwaggons, die dort stehen, die die dorthin gebracht haben. Und die sind restauriert, aber ne, alte Waggons aus den, ich glaube, 50er Jahren sind die.
Ist ein alter Nachtzug. Ne?
Und da kann man drin übernachten und hat, also steht wirklich mitten auf der Wiese mit Blick auf den See. Das fand ich auch sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, absolut.
Ja.
So, weiter geht's, denn wir haben ja eine Rundreise unternommen und wir sind Richtung Norden gefahren und das Ziel war erstmal Värnamo, denn dort sind wir zum Mittag eingekehrt in einem Museum für moderne Kunst und das war wirklich ganz cool. Das Essen war sehr lecker und ich fand die Kunst da wirklich sehr interessant und es war so eine Abwechslung, weil man vorher noch so in der Natur war und plötzlich warst du dann da und hast so abgefahrene Kunstwerke gesehen, sehr viel mit Textil und Kleidern, aber auch mit so Neon-Schwarzlichteffekten und so weiter und Fotografie, das war irgendwie ganz cool und vielleicht kannst du was zum Gebäude sagen, das war nämlich diesen alten schwedischen Holzhäuser nachempfunden, ne?
Ja, also wie so Stallungen war das, so hintereinander geschaltet von dem Architekten Renzo Piano. und fügte sich so gut in diese Landschaft ein, auch außen, schon wenn man ankommt. Also ich glaube, ich hätte da 1000 Fotos machen können. Ist ein wunderschöner Garten von dem niederländischen Landschaftsarchitekten Piet Oudolf. Und wirklich ganz bunt, ganz viele verschiedene Blumen, die da in den tollsten Farben blühen. Und dahinter eben dieses, ja, einem schwedischen roten Holzhaushof nachempfundenen Museumsgebäude Vandalorum. Und ja, das war cool, auch für Kinder, ne? So als Zwischenstopp da mal zu halten, da durchzugehen. Mit dem Schwarzlicht hatten die Jungs Spaß, ne? Unsere weißen T-Shirts, die leuchteten, unsere Schnürsenkel, nicht nur die Kunstwerke, sondern auch wir. Und man kann da, wie gesagt, sehr, sehr lecker essen, auch auf der Terrasse. Da gibt's so ein, ja, paar sehr, sehr gute Gerichte mit frisch gebackenem Brot und da sitzt man draußen inmitten der Kunstwerke. Das ist sehr, sehr schön.
Denn es war wichtig, dass wir wohl genährt waren, denn wir sind weitergefahren nach Store Mosse. Und auch daran kann ich mich noch erinnern, als Kind waren wir nämlich auch dort. Das ist ein großes Moor, eines der größten Hochmoore Schwedens. Und ich weiß noch, damals hatte ich das in Erinnerung, sind wir so über Holzstege durch das Moor gewandert und ich sah noch irgendwie rechts in dem Schlamm, in dem Moor so Fußabdrücke. Da dachte ich, um Gottes Willen, da ist jemand versunken. Und wir hatten dort am Parkplatz eine Verabredung mit André. Und der kam dann auch vorbei, der wollte uns nämlich durch das Moor führen und wir haben uns ja nichts dabei gedacht. Und erstmal waren wir ganz überrascht, dass der André so fließend Deutsch sprach und dann stellt sich heraus, dass er Schweizer ist und dort eine Schwedin geheiratet hat und da sesshaft geworden ist und sich dann irgendwie so zur Aufgabe gemacht hat, die Leute durchs Moor zu führen. Und dann packte er plötzlich Schneeschuhe aus. Wir dachten, hä, was ist das denn jetzt?
Oder auch Moorschuhe.
Ja, genau, er hat uns als Moorschuhe verkauft, aber genau.
Die waren ja auch perfekt fürs Moor.
Genau, dachte, was ist denn das jetzt? Und dann stellt sich heraus, ja, also über die Stege laufen kann ja jeder, aber mit den Moorschuhen einfach mal querfeld einlaufen, durchs Moor durch, das macht halt nicht jeder. Und das fanden wir sehr cool, denn da hatten wir die Gelegenheit, wirklich das Moor ganz, ganz nah zu erleben, denn wir sind einfach durchgemarschiert und gewandert.
Ja, und das ist wirklich, also ohne diese Schuhe wäre es gar nicht möglich, denn klar, da ist ja Moos, da sind fleischfressende Pflanzen, das Moor ist 5 Meter tief.
Die sind ja nicht gefährlich, dass uns diese fleischfressende Pflanze
an. Ja, aber da läufst du ja nicht mit deinen Schuhen drüber, ja. Also da versinkst du ja komplett und mit den Schuhen war das eben möglich, es troff so raus und es war etwas beschwerlich, da voranzukommen, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Und dann hat uns André zum See geführt. Das war der, wie hieß der nochmal, Schwarzteich, Schwarzsee, ja. Irgendwie so ähnlich. Das sind viele Seen in Smallland, die so, da sieht das Wasser so schwarz aus, so dunkel. Und wenn man drin schwimmt, dann wirkt es aber eher so rötlich. Das hat wohl was mit Eisengehalt zu tun. Also es hat so eine ganz ungewöhnliche Farbe. Und es war ein heißer Tag. Die Moorwanderung war beschwerlich. Und wir hatten keine Badesachen dabei, aber es war uns auch egal. Wir haben uns dann einfach in unserer Unterwäsche da einmal in diesen See gestürzt. Das war total erfrischend und toll.
Ja, aber das war ja auch interessant. Das ist ja auch so eine torfige Umgebung. Und dann ging ja der See, also da gab es ja kein Ufer, es ging ja direkt zack runter, ne? Also das war ja ganz abgefahren. Und ich saß da, hab die Sonne genossen und André
und
hat
Fika
dann,
gegessen.
Ich wollte gerade sagen, hat dann plötzlich die nächste Überraschung parat gehabt und hatte dann aus so einer Brotdose wunderbare von seiner Frau frisch gebackene Zimtschnecken serviert und ach, das war natürlich auch wieder eine große Überraschung. Also ein kleiner Badespaß, eine Stärkung mit Fika. Und dann sind wir wieder zurückmarschiert. Und ich fand es auch ganz interessant, denn André kennt sich natürlich da sehr gut aus und hatte eine Menge zu erzählen. Und so ein Moor, ich weiß gar nicht mehr, waren es 7 Meter ungefähr? Das Moor ist halt 7 Meter tief. Also man kann theoretisch schon, versinken.
Ja.
Ne? Und deswegen sollte man da jetzt nicht einfach ohne Moorschuhe oder Schneeschuhe einfach langlatschen. Denn man kann da wirklich versinken drin. Ne?
Aber selbst wenn man jetzt keinen André und keine Moorschuhe dabei hat, ist es ja auch so schon total schön über die Holzstege zu laufen. Die sind übrigens zum Großteil auch barrierefrei. Ja. Das fand ich auch total cool, dass man barrierefrei da durchs Moor fahren kann. Und vielleicht noch ein Übernachtungstipp. Da schließt sich der Kreis zu André, weil er und seine Frau die betreiben. Da gibt es nämlich gleich zwei Jugendherbergen an unterschiedlichen Orten im Moor. Da könnt ihr übernachten, also mitten im Moor.
Genau.
Ja.
Und da gibt es aber auch nichts, ne? Also keinen Strom. Nix, also kein fließend Wasser, also es ist sehr natürlich, aber dafür ist man in der kompletten Abgeschiedenheit mitten im Moor.
Richtig.
Also das klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Mhm. Aber wir hatten noch eine andere Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe und da sind wir weitergefahren. Und ich muss ganz kurz noch abbiegen, denn es ging in der Nähe von Store Moss noch nach High Chaparral. Und das muss ich nochmal erwähnen, da waren wir dieses Jahr nicht, aber ich war da damals schade als Kind. Ne? Ja, eigentlich schade, denn wir waren ja damals 3 Wochen da, wir hatten also Zeit und das ist war schon damals in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, war so eine Westernstadt und ich habe da wirklich noch abgefahrene Erinnerungen.
Denn du warst damals, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr die Zielgruppe, ne,
ja,
in deinem
klar,
Alter.
Ja. Ja, aber ich hätte es mir auch gerne angeguckt.
Ja,
ich glaube, die Jungs,
ich
das
gegangen.
Ist auch so, das war so eine Western-Show mit so Cowboys und Indianern und ich weiß gar nicht, ob man es heute noch in Deutschland so sagen darf, aber jedenfalls waren dann, sind wir mit so einer Dampflokomotive da lang gefahren und dann hörte die dann auch, André meinte, dass dann manchmal von seinem Haus aus hört man dann die Dampflokomotive noch so da lang tuckern und dann kamen plötzlich so Indianer und Cowboys an, haben diesen Zug überfallen mit lautem Gegröle und ja, also es war auf jeden Fall schwer,
der
was
Schreck
los.
Der Schreck sitzt hier immer noch in
ja,
den Knochen.
Ja, genau, High Chaparral, ein Touristenhighlight auch für Kinder auf jeden Fall. Wir sind mal weitergefahren zum Berg und ich will mal sagen, einer der einzigen Berge weit und breit, das ist der Isarberg und am Isarberg gibt es das Isarberg Mountain Resort. Und was macht man, wenn da so ein Berg ist?
Ja, alles, was man halt so auf dem Berg macht, ne? Im Winter natürlich Skifahren, im Sommer Mountainbiken, aber nicht nur.
Genau, also es war so ein ganzes sportliches Areal. Es waren halt verschiedene Unterkünfte, es war auch einmal wieder so ein Campingplatz und dann aber auch verschiedene Holzhütten, die so am Hang angesiedelt waren. Da sind wir untergekommen. Dann gibt es da ein kleines Zentrum mit Restaurant, eine Terrasse, kann man halt super essen. Dann gibt es gegenüber, da kann man durch einen kleinen Tunnel unter der Straße durch, einen schönen großen See mit Sandstrand und verschiedenen so Podesten, wo man sich so hinlegen kann. Und auf dem See gibt es auch Stege, Wasserrutschen, Sprungtürme. Also super, man kann da auch natürlich auch Kajaks, Kanus und Tretboote ausleihen. Oder man braucht gar kein Boot und schwimmt so wie du einmal quer durch den See hin und her.
Ja, ich hatte ja meine Boje dabei. Und wenn man nicht schwimmen will, so wie du, dann kann man sich auch einfach auf so ein, da ist so eine Tribüne, mich hat die ans Stadionbad in Köln erinnert, nur dass man da eben nicht aufs 50 Meter Becken schaut, sondern auf den See. Da kann man sich anlehnen und so ganz entspannt auf den See schauen.
Genau.
Das war deine Beschäftigung. Die Jungs haben sich die Angeln geschnappt, haben versucht wieder zu angeln, wieder nichts gefangen. Ihr habt
tragisch.
Ihr wisst es schon. Und ja, ist einfach total nett da. Und
ja, ich habe die Boje beobachtet, die immer so einmal kreuz und quer durch den See schwamm.
Ja,
und ich
so
wusste
gut,
da
dass du
in der
mich
Nähe,
im Blick hattest.
In der Nähe bist du.
Genau, ich habe die so hinter mir hergezogen. Da gab es sogar so eine Kletterwand, das fand ich ganz cool.
Ah, ja.
Also wir haben es nicht ausprobiert, aber gesehen. Und auch von so ein paar Pontons konnte man dann rutschen. Da gab es so ein paar wie so Sprungbretter. Aber nicht so Halligalli-mäßig und auch nicht so trashig, sondern so im Holz, hat sich so ganz gut in die Landschaft eingefügt.
Genau.
Also der See war, die fand ich sehr entspannt. Und wenn ihr, so wie ich, gerne schwimmt, die Wassertemperatur war auch hier bestimmt 22 Grad. Also man konnte es da richtig gut drin aushalten. Perfekt zum Schwimmen.
Absolut. Und was dann noch so angesiedelt war, also da wurde man ja durchaus durch verschiedene Angebote gelockt. Es gab einfach unheimlich viel zu tun. Es gab einen Kletterwald, es gab Adventure-Golf, also es gab verschiedene Spielplätze, Basketballplätze, Fußballplätze. Also da gab es ordentlich was zu tun. Aber wenn da ein Berg in der Nähe ist im Sommer, da gibt es natürlich auch das Thema Mountainbiken. Und das haben wir natürlich ausprobiert. Wir haben da Mountainbikes ausgeliehen. Es gibt verschiedene Strecken. Es gibt auch wirklich so ebenerdige Strecken, die man wirklich als Tour machen kann. Und es gibt halt eben so MTB, Downhill, Flow Trails etc. verschiedener Kategorien. Man kann dann mit dem Skilift hochfahren, kann die Fahrräder so links und rechts anklemmen und dann hat man einfach ein paar schöne Trails, die wir langgezogen sind. Das hat richtig Spaß gemacht wieder, ne?
Ja, und es gibt also für jede Kategorie, ne? Also von leichten grünen Trails über blaue, rote und auch schwierigere schwarze. Und es gibt aber auch im Tal so Pumptracks zum Techniktraining,
ja, ne?
Um die Technik zu verfeinern. Also es gibt wirklich für alle was. Und ich fand das, also das ist halt so ungewöhnlich, dass da so ein Berg ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der ist. Ist jetzt natürlich nicht alpin, Aber wenn man da mit diesem Lift hochfährt, du hast schon einen tollen Blick, ja, ne? Da über die Wälder, über die Seen, dann fährst du da runter. Und ich glaube, für Schweden ist das auch so was total Besonderes. Also waren auch ganz viele schwedische Urlauber dort, weil eben weit und breit das der einzige Berg ist. Und da kommen da, das ist einfach so ein Riesenspaß, ne? Kommen alle mit ihren Fahrrädern an und campen da und freuen sich. Und es ist irgendwie eine coole Atmosphäre, fand ich.
Ich finde es total cool, weil wir sind jetzt schon in so vielen Ländern mit dem Mountainbike die Berge runter geheizt und dass es in Skandinavien halt auch geht, ja, und in Schweden man halt auch so schöne Flowtrails hat, also das war richtig cool, ne?
Ja.
Ja, und dann war es natürlich auch Sport und wenn man Sport macht, dann braucht man irgendwann auch mal Erholung und da haben wir einen ganz heißen Tipp bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hestraficken, das ist in der Nähe von dem Isarberg Mountain Resort, ein paar Meter weiter, ist auch so ein kleines, naja, auch so ein Feriendorf, ne? So mit so verschiedenen Unterkünften oder so ein Hotel, was auch klassische Hotelzimmer hat, aber auch so Hütten. Und die haben ganz neu das Riverside Spa eröffnet, denn in der Nähe oder neben diesem Resort, da führt ein Fluss lang, der Nissan. Und da haben die eben so eine kleine Wellness-Oase.
Ja, und das gebaut. Ist sehr entspannt. Also uns hat so ein bisschen an Japan erinnert. Ja. Das ist wie so ein Onsen. Relativ klein, familiär, gemütlich. Hat man so eine Terrasse wie so ein Deck und eine Sauna, dann verschiedene Pools, ein Whirlpool, so ein Infinity Pool. Dann geht so ein paar Stufen runter. Da kann man dann in den Fluss eintauchen, sich abkühlen. Auf verschiedenen Ebenen kann man sich Liegen aufbauen. Dann gibt's so Kaffee, Wasser, Tee, ein bisschen Obst. Kann man sich da so gemütlich niederlassen. Also total nett. Und was ich besonders erwähnen möchte, ist, dass es kein Problem ist, da mit Kindern oder Jugendlichen hinzugehen, weil das ist ja oft so, ne? Also wenn man da so ein Spa hat, da denkt man ja so, um Gottes Willen, Kinder nerven da total, aber nö, ist in Schweden nicht so, stört gar nicht. Können auch mit in die Sauna gehen, die war auch nicht besonders heiß, 70 Grad. Kinder sind da auch kurz mitgekommen. Und Saunen sind in Schweden oder ich glaube in ganz Skandinavien auch nicht textilfrei, sondern man lässt einfach seine Badesachen an. Und dann gibt's danach noch so, wie so Peelings steht da rum, kann man benutzen. Und ja, die Jungs hatten auch ihren Spaß, ne? Also die saßen dann da auf ihren Liegen.
Die wollten vor allen Dingen Selfies machen, wie sie dann ganz cool da im Whirlpool sitzen, ja, oder am Infinity Pool mit Blick auf diesen Nissan, ja, diesen Fluss. Also das war schon sehr cool.
Ja.
Und natürlich gehört da auch ein Restaurant zu, auch in so einem herrschaftlichen Haus. Und da gab es auch verdammt leckeres Essen.
Sehr lecker.
Haben wir dann ein anschließendes Abendessen genießen dürfen. Total lecker. Fisch, Fleisch, Gemüse, also für alle was dabei. Und das war auch in einer total netten Atmosphäre, weil es auch wieder so ein unheimlich schönes Gebäude war.
Nochmal ein grundsätzliches Wort zum Essen in Schweden, ne? Das finde ich auch so sympathisch.
Ah ja.
Das ist auch, wenn das so, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen, war ja eher so eine etwas schickere Location, ne? Also mit einer außergewöhnlichen Speisekarte, mit wirklich tollen Gerichten. Und trotzdem ist das nie so schicki oder dass es irgendwie blöd ist mit Kindern. Also es ist total kinderfreundlich. Und es gibt überall, wo wir gegessen haben, auch immer so ein Buffet für Kinder, wo die Eltern sich was von der Karte aussuchen können, à la carte essen und die Kinder schon mal zum Buffet gehen. Und das finde ich einfach total nett. Und das ist meistens so bis 12. Also unser 12-Jähriger war da noch voll drin im Alter und der 16-Jährige hat dann aber an manchen Orten auch so ein bisschen neidisch auf die Sachen, die es da auf diesem Kinderbuffet gab, geguckt. Und das ist auch kein Problem. Da durfte er sich da auch was nehmen. Und es gibt auch für Erwachsene immer noch so ein, wie so eine Art Nachtischbuffet, dass da noch, ja, so ein Stück Salate Kuchen auch, steht, ne? Dass Salate da stehen, dass man sich Brot nehmen kann, dass Wasser da ist, ja, dass zum Nachtisch man sich auch noch einen Kaffee holen kann und das alles inklusive. Das finde ich total nett und sympathisch.
Mhm. Ja. Ich dachte zunächst, das wäre jetzt irgendwie beim ersten Restaurant so Zufall, ne? Und dann, ja, haben wir irgendwann gemerkt, also egal, nö, wir waren in verschiedenen Restaurants verschiedener Kategorien und es gab es eigentlich überall. Das, ja, fand ich wirklich total sympathisch. Ja. Ich denke, manchmal, es ist doch total nett und serviceorientiert, das den Leuten anzubieten. Warum schaut man sich nicht sowas auch mal von anderen Ländern ab hier in Deutschland? Fand,
ja,
ich total gut.
Finde ich,
ne,
auch. Vor allem, ich habe ja immer so Durst und ich trinke immer Leitungswasser. Und wenn ich in Deutschland irgendwo essen gehe, dann muss ich mir da irgendwie 3 Flaschen Gerolsteiner für 7,80 Euro kaufen. Und da steht es einfach auf dem Tisch und wenn es leer ist, wird ein neues gebraucht. Das finde ich auch total nett.
Ja.
Ja, so sieht das aus.
Am nächsten Tag haben wir noch einen Ausflug unternommen und haben Isaberg für einen Tag verlassen. Wir sind in Richtung Norden gefahren, an Jönköping vorbei. Das liegt da am großen Vätternsee, denn wir wollten nach Gränna fahren. Da habe ich auch große und, sehr prägende Kindheitserinnerungen. Da wollte ich unbedingt nochmal hin, das den Jungs zeigen. Die waren auch schon so ein bisschen genervt, weil ich denen vorher schon so viel erzählt hatte von einer Person. Aber wir haben vorher noch am Ufer des Vätternsees in so einem Schloss, in so einer Burg zu Mittag gegessen, ne, wo du dann wirklich einen super Blick hast über diesen riesigen See. Auch wieder ein total, wir waren ja gerade schon beim Essen, wieder eine total angenehme Atmosphäre mit diesem Buffet. In so einem Rittersaal war es ja schon so fast, ne?
Schloss Gülene Uttern.
Genau.
Und wo man auch meinen könnte, das ist jetzt so schick, ne, mit Kronleuchtern, die von der Decke hängen und trotzdem total familiär, Buffet für die Kinder. Ja, der 16-Jährige kann sich auch was nehmen, kein Problem. Richtig easy und relaxed. Fand ich cool.
War auch total.
Und mit perfekten Blick auf den See.
Ja, perfekter Blick auf so einer Terrasse oder so einem Rundgang außen, konntest du halt wieder runtergucken. Mhm. Und es war wirklich so, über dem See lag halt dieses Schloss oder diese Burg. Und so ein kleiner Tipp, so wenn man danach sich so ein bisschen die Füße vertreten will, nach dem Mittagessen, da gibt's einen wunderschönen kleinen Wasserfall, da kann man halt hinspazieren.
Ein Röttle-Wasserfall.
Ja, genau. Und der sieht wirklich ganz urig aus. Und drumherum sind auch so ein paar klassische Bullerbü-Häuser. Also irgendwie ganz nett. Da haben wir nochmal so ein bisschen uns die Beine vertreten, bevor es dann paar Meter, nur wenige Kilometer nach Gränna ging. Und Gränna ist halt so ein Ort, finde ich, so eine Kleinstadt, wie man sie sich so vorstellt. Es ist tatsächlich auch wirklich sehr klein. Ich hatte es noch größer in Erinnerung, ist aber wirklich nur eine Hauptstraße. Und da stehen sehr schöne, alte Holzhäuser, aber auch aus Stein, ne, Häuser. Und es ist so eine ganz urige Stadt und eine urige Straße. Und Gränna ist bekannt für zwei Dinge. Beide haben mich sehr beeindruckt. Mhm. Erste, August Salomon André, ein Polarforscher, der im, 19. Jahrhundert auf die wahnwitzige Idee kam. Damals war es ja noch so, dass der Nordpol erkundet werden wollte und dass es da auch sehr prestigeträchtige Expeditionen gab. Und er wollte halt, und mit Unterstützung des schwedischen Königs, der war quasi auch so ein Supporter seines Projekts, den Nordpol mit dem Heißluftballon erreichen und überfliegen. Und das war eine riesige Aktion. Er war wirklich damals der Superstar und er ist dann mit dem Heißluftballon gestartet. Leider hat das nicht so gut geklappt und die Idee, mit dem Heißluftballon zu fliegen, ja, ist eigentlich nach wenigen Tagen, in die Hose gegangen. Der Heißluftballon, die mussten landen und dann wieder zu Fuß zurückgehen. Hat auch nicht so ganz geklappt, sie haben es nicht überlebt und damals, 30 Jahre später, wurden dann die sterblichen Überreste der Expedition mit sämtlichen Gegenständen gefunden und die kann man heute in dem Museum in Gränna anschauen, denn der gute André ist in Gränna geboren, genau gegenüber ist das Geburtshaus und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen und haben da, ja, muss ich den Jungs auch nochmal zeigen und Jenny dir auch, ne? Das hat mich damals als Kind sehr fasziniert, diese Expedition.
Also eigentlich kannten wir ja schon die ganze Geschichte von dir, aber trotzdem war es interessant und in dem Museum kann man sich auch noch einen Film dazu angucken.
Ja.
Das fand ich auch sehr spannend, auch so nochmal, um das so in die damalige Zeit einordnen zu können, so Wissenschaft und wie es gefördert wurde, Prestigegedanke und so weiter.
Das waren fand Superstars ich sehr interessant. Damals, ne?
Ja, und auch die Ausstellungsstücke, die haben nicht damit gerechnet, also die dachten ja, ne, die fliegen da hin und es war Sommer und dann kommen sie wieder und dann ist immer noch Sommer, aber dass sie da im ewigen Eis im Winter bei weiß ich nicht wie hohen Minusgraden noch wochenlang überlebt haben in ihren dünnen Klamotten, ohne Leder, ohne Fell, also fand ich schon Wahnsinn, ne? Und auch, dass es bis heute erforscht wird oder noch nicht ganz erforscht ist, woran die denn eigentlich diese drei Männer gestorben sind, ne? Also es gibt unterschiedliche Hypothesen, ein Eisbär, der sie angegriffen hat, ein Eisbär, den sie verspeist haben, der aber Parasiten befallen war und so weiter, ne? Oder ganz profan erfroren. Die Theorie gibt's auch.
Also man muss nicht so abhängig. Leider tragischerweise sagen, dass wirklich, also ab dem Start des Heißluftballons, bei denen alles schiefgelaufen ist, was nur schieflaufen kann und diese Expedition ein komplettes Desaster war. Es gab dahinter noch ein königliches Staatsbegräbnis. Ne? Da gibt's auch Bilder, wie sie dann da durch Stockholm die Särge auf Pferdekutschen gezogen worden sind. Also es ist aber trotzdem eine faszinierende Geschichte und man taucht so ein in die Zeit, als es noch so das Rennen um den Nordpol und da, ne, als es dann noch ja. so drum ging und wie du sagst, dieses Prestige-Projekte gerade dieser nordischen Staaten, wer zuerst irgendwas am Nordpol erreicht. Also Wahnsinn, das fand ich total spannend.
Ja, also ich fand es auch interessant, lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr nach Grenna fahrt, fahrt vielleicht nicht in der absoluten Hochsaison an einem Sonntag. Da, bei uns war nämlich Sonntag und da war in dieser einen Straße, die da durchführt, wirklich Halligalli, ne? Also da war echt einiges los. Ein Geheimtipp war es nicht. Wohnmobile, die da durchbrettern, Motorräder, Autos mit Dancefloor, Musik, also da war wirklich alles, also wirklich so ein Touristenmagnet, denn es gibt ja nicht nur den André, weshalb Grenna berühmt ist, sondern du hast es ja eben schon gesagt, wegen zwei Dingen. Auch von dem anderen hast du uns schon sehr, sehr viel erzählt, bevor wir in Grenna ankamen, das sind die Zuckerstangenpolka Grisa, Andys Lieblingsessen.
Jetzt hör mal auf, und du tust mal so, als ob immer solche Sachen mein Lieblingsessen sind, das gehört dazu.
Also du hast uns schon sehr, sehr viel davon
aber vorgestellt. Aber ich ernähre mich ja nicht nur von Zuckerstangen.
Nein, ich glaube, das glaubt jetzt auch keiner, aber du hast schon, bevor wir dort ankamen, sehr viel davon erzählt. Und die sehen ja auch hübsch aus. Ja. Also ich muss gestehen, ich habe sie noch gar nicht probiert. Sie sind bestimmt lecker, sehen hübsch aus und man kann in Grenna auch zuschauen, wie sie hergestellt werden. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend.
Ja, das ist so die zähe Masse, die so ausgerollt wird. Dann wird da immer so eine Geschmacksrichtung so untergemischt. Und dann sieht das so aus
von
wie so ein
Blaubeer
Zahnpasta.
Von Blaubeer bis Lakritz.
Ne? Genau, ja. Also ich weiß, früher als Kind, da gab es halt Blaubeer und Lakritz. Und mittlerweile gibt es aber auch noch Salty Karamell und Melone. Und ich weiß nicht was. Also total viele Geschmacksrichtungen. Dann sind die immer so in so schönes Papier eingerollt, diese länglichen Stangen, das sieht einfach total schön aus.
Das sind ein schönes Mitbringsel. Genau, wie viel hast du gekauft? 500?
Nee, so ein 10er-Pack. Gab es da so ein Spezialangebot? Und ich bin ja immer ein Freund von Spezialangeboten.
Ja, genau. Also wir haben noch ein paar hier rumliegen.
Ja, und Grenna ist aber auch Ausgangspunkt. Es gibt auf dem Vetternsee eine Insel, die man halt mit der Fähre erreichen kann. Da gibt es dann unten auch einen großen Parkplatz. Das ist also auch ein beliebter Tagesausflug. Also das ist auch ein Grund, warum die Leute halt Grenna ansteuern. Und weil es halt einfach, das ist eben das Schicksal solcher Orte, auch einfach sehr, sehr hübsch ist. Ne?
Ja.
Eben kein kleines Dorf, sondern so ein Zwischending zwischen Dorf und Stadt.
Ja.
Also ich fand, es hat sich gelohnt. Wir sind mit 10 Polka Grisa-Stangen zurück und mit neuen Eindrücken vom André-Museum. Ich konnte mich immer noch dran erinnern, denn da kann man sogar auch den Heißluftballon, den Korb da anschauen. Der hängt da in dem Museum und das ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass die da zu dritt in diesem Korb da
Horror.
Richtung Nordpol aufgebrochen sind. Also der Wahnsinn.
Ja. So, und nachdem wir in dem vollen Touristenmagneten Grenna waren, hatten wir am Ende unserer Smallland-Reise nochmal ein kleines Kontrastprogramm. Da sind wir nämlich wirklich nochmal richtig in die Einöde, mitten in die Natur gefahren. Aber bevor wir das gemacht haben, hatten wir noch eine letzte Aktivität am Isarberg offen. Und das war das Sommerrodeln. Da gibt es nämlich so einen Coaster. Und auch das ist in Smallland die totale Attraktion. Also es hat schon Spaß gemacht, da anzustehen. Da haben ganz viele Leute gewartet. Dann haben die da so laute Popmusik gespielt und alle waren schon so in freudiger Aufregung,
ja,
da jetzt diese 500 Meter den Berg hochgezogen zu werden. Und dann geht's einen Kilometer runter in rasanter Fahrt, also so rasant, wie ihr wollt. Und es wird die Zeit gemessen und dann steht da unten immer so der Rekord des Tages und dann kann man versuchen, den zu knacken oder auch nicht. Wir haben es nicht geschafft.
2 Sekunden.
Wobei Milan war ziemlich nah dran, ne? Ja, also er hätte es fast geschafft.
2 Sekunden langsamer waren wir.
Ja, ja. Also das hat auch Spaß gemacht. Das war unsere letzte Aktion dort.
Also letztendlich ist es da, also wenn man Autoabenteuer erleben will am Berg, dann bietet der Isarberg wirklich alles, was man hat. Machen möchte. Ne? Also es ist wirklich ein interessantes Kontrastprogramm, muss ich aber auch sagen. Ne? Also da ist wirklich was los. Ich finde, da kann man es auch wirklich kombinieren. Denn so ein bisschen Action, ein bisschen Outdoor-Sport ist auf jeden Fall super. Aber du hast ja gesagt, wir sind dann nochmal weitergefahren und das war nochmal so ein schönes Kontrastprogramm. Das war auch das Schweden und das Smallland, was wir uns dann auch nochmal erwünscht hatten, nach so einer stressigen Zeit im Alltag hier, ne, mit Schule, mit Arbeit, mit allem drum und dran, so dieser ganze Alltagsstress, der fällt einem dann ab, wenn man plötzlich wieder so in diese Natur und diese Einsamkeit eintaucht, ne. Mhm.
Ja, und das war sozusagen schon wieder so ein bisschen auf dem Weg zurück. Wir mussten ja wieder zurück nach Malmö, um da wieder abends die Fähre zurückzunehmen. Und am Tag zuvor sind wir aufgebrochen in Richtung Annastad. Und da gibt's den Prästgården. von Jenny und Jesper. Das sind die Betreiber. Die haben da diesen wunderschönen Hof hergerichtet, wie man sich das vorstellt. Ne? Also man kommt da rein, da ist so ein total hübsches Café. Die haben da ihr Klamottenlabel. Das sieht schon total schön aus, wie es da hergerichtet ist.
Die beiden sind nämlich Modedesigner und haben da so ihre eigene Kollektion, die sehr cool aussieht. Und
ja, ich ärgere mich, dass ich da nichts gekauft habe.
Ja, wir hatten auch so ein bisschen wenig Zeit.
Hier müssen wir mal wiederkommen.
So, das war aber wie so ein Hofladen oder so ein
Tante-Emma-Land. Ja, total schön, so ein Landhandel.
Wirklich so ausgesuchte Produkte aus der Region. Das sah einfach, also...
Ja, und nicht nur Klamotten, sondern auch, wir haben da ja auch ein paar Mitbringsel, ne, für Nachbarn, die Blumen gegossen, Vögel gefüttert haben und so weiter. Da gibt's dann so Kräuter, Balsamico, Öle, Marmeladen.
Honig.
Du kannst da Honig kaufen, frisch gebackenes Brot.
Aber sehr stilvoll alles, ne? Also so, wie es eigentlich auch sein soll. Also es sah total schön aus. Also alleine nur diese ganze Deko, es war sehr urig und sehr schön und stilvoll designt.
Also du denkst echt, die Zeit ist stehen geblieben, ne? Und du bist irgendwie im Smallland des letzten oder vorletzten Jahrhunderts angelangt. Und bei Jenny und Jesper kann man übernachten. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt Stellplätze, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder mit dem Zelt. Es gibt aber auch so wie so eine Art Glamping-Zelt. Es gibt ein Bed and Breakfast.
So ein Pavillon, ne?
Ja. Genau. Und es gibt ein Ferienhaus und es gibt was ganz Besonderes und dafür haben wir uns entschieden.
Genau, wir wurden nämlich direkt wieder des Landes verbannt quasi. Wir haben uns in Kanus geschmissen und sind dann den nahegelegenen Fluss entlang gepaddelt. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Der Fluss mündet dann irgendwann in einem großen See. Dann kam man durch so ein Schilffeld und dann sah man so plötzlich diesen großen See mit so verschiedenen Inseln. Und da rechts in der Ecke sah man schon so ein kleines Spitzdach, denn da lag ein Floß vor Anker. Und das Floß hatte quasi so eine kleine Hütte drauf, so ein Spitzdach. Und da konnte man übernachten mit einer großen Fensterfront auf den See blickend. Und das war wirklich sehr cool. Und da aber nur zwei Personen reinpassten, haben die uns noch auf dem Steg ein Zelt aufgebaut, wo die Jungs pennen konnten drin.
Ja, und da waren wirklich nur wir. Also das war wirklich so mitten in der Natur. Das war so toll, ne? Also da zu sitzen abends, die Jungs haben wieder ihre Angeln ausgepackt. Ja, sie haben wieder nichts geangelt, egal, hat sie nicht gestört. Sie haben sich auch noch so ein Shelter gebaut. Dann saßen wir, da haben gegessen. Apropos Essen, jetzt sind wir schon wieder beim Essen angelangt, nur ganz kurz. Im Prest Garden kann man sehr lecker essen und das kann man sich dort auch hinbringen lassen. Da gibt's nämlich echte neapolitanische Pizza.
Und ich dachte noch, warum ist denn die Pizza so verdammt lecker? Ja, die ist ja mega. Die Jenny kam dann auf dem Landweg und hat uns freundlicherweise noch ein paar Pizzen und einen Salat vorbeigebracht zum Abend.
Ja, der war auch sehr lecker.
Also das war total nett und ich dachte, das ist ja eine Weltklasse-Pizza.
Und hat uns und ist sie auch wirklich.
Ne? Ja. Also die zählt zu den besten Pizzen in Schweden.
Ja, wird ja auch mit Holzofen und vom echten Napolitaner zubereitet.
Ja, die haben da irgendwie, ich weiß nicht wie,
haben da irgendwie ein Händchen für.
So einen tollen Koch und Pizzabäcker organisiert, der da bei denen diese klasse Pizza macht. Also wirklich, also Respekt.
Ja, und dann haben wir in unserer schwimmenden Unterkunft übernachtet. Das war wirklich einzigartig. Also ist sehr lange hell, die Sonne geht früh auf und dann guckst du da raus und blickst über den See, die Farben des Sees, darüber der Himmel. Dann am Morgen kamen so ein paar Wellen, da kam so ein bisschen Lüftchen auf. Dann guckst du nachts raus, siehst den Mond, dann kommt schon wieder der Sonnenaufgang und du liegst da und denkst, oh, ist eigentlich viel zu schade zum Schlafen, weil das so wunderschön ist. Ja. Und das war schon sehr, sehr außergewöhnlich.
Also ich habe nochmal, ne, weil es unheimlich lange gedämmert hat, dann war es mal so ein bisschen dunkel, dann wurde es auch schnell wieder hell.
Ja.
Ich habe auch einfach nochmal gesessen und rausgeguckt, weil es einfach so schön war. Hat sich so die rote Abendsonne noch im See gespiegelt. Das war einfach total schön. Und die Jungs haben auch ganz selig in ihrem Zelt da gepennt.
Ja, ich dachte erst, haben sie jetzt irgendwie Schiss nachts, wenn sie da so in der Einöde allein in ihrem Zelt sind? Aber nö, gar nicht.
Ja, die haben ja noch vorher erzählt, dass sie noch irgendeinen Horrorfilm, ne, so einen schwedischen Horrorfilm mit irgendeinem Monster.
Haben die da geguckt?
Im See, nee, hatten sie in Köln auch geguckt. Und dann haben wir gedacht, ja super, und dann hatten sie so ein bisschen Bammel. Dann meinst du, ja, was soll denn da passieren? Also, ne, das ist ja nur ein Film und so. Ein Elch kommt wahrscheinlich auch nicht vorbei. So,
traut sich doch nicht auf so einen Ponton.
Nee, deswegen. Also, das war wirklich eine super, super Möglichkeit, da zu übernachten. Und man kann auch mit dem Floß auch sich wirklich auf den See ziehen lassen. Dann kann man auch mitten auf dem See übernachten.
Das ist natürlich also, da gibt's, auch gut.
Das ist ja mobil. Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also, und da muss man einfach mit Jenny und Jesper sprechen. Die haben da wirklich ein Händchen für und das war wirklich sehr, sehr cool.
Ja, und wenn man mehr Zeit hat, kann man das auch für mehrere Nächte natürlich buchen. Also am besten frühzeitig, weil es bestimmt schnell ausgebucht. Und man hätte auch da frühstücken können, aber das war ja schon unser letzter Tag. Wir waren auf die Weiterreise angewiesen und sind dann zurückgepaddelt, wieder diese halbe, dreiviertel Stunde in den Kanus und haben dann in dem Landhandel, in dem Café sehr, sehr lecker gefrühstückt, hatte Jenny uns schon vorbereitet mit regionalen Spezialitäten, frisch gepresstem Apfelsaft. Mit Müsli und selbstgemachten Marmeladen und Eiern von den Hühnern, die sie da haben. Und also es war sehr, sehr lecker.
Also das war wirklich sehr stilecht alles und total schön. Das war doch mal am Ende so ein Highlight, wo man dachte, okay, das ist auch vielleicht so das Smallland, was sich viele, die nach Schweden reisen, auch so vorstellt. Ne? Ja. Also auch sehr angenehm und sehr entspannt. Und das fand ich aber generell auch, die Menschen, ne, sind auch einfach sehr entspannt und sehr hilfsbereit. Also ich weiß auch gar nicht, wir haben uns ja ständig mit irgendwelchen Leuten unterhalten und als die dann immer mitbekommen, dass wir rundreisen, haben sie gefragt, wo fahrt ihr noch hin? Hatten immer noch einen Tipp parat. Ne? Wir hatten ja eine ganze Liste an Tipps noch, was wir empfohlen bekommen haben. Wir konnten das alles gar nicht abklappern. Wir haben verschiedene Sachen tatsächlich angesteuert, so wie zum Beispiel den Wasserfall da am Vetternsee. Ja. Ne? Also wir haben das dann schon irgendwie gerne aufgenommen, aber es war immer total nett, also weil die Leute
auch mehr machen können.
So begeistert uns berichtet haben, was man als Unternehmen kann.
Und das fand ich auch cool.
Wow, also das gibt hier wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Und das war total spannend. In der Nähe von Arnastad ist Ljungby. Das ist so eine, ich sag mal, so eine
Kreisstadt.
Ja. Ne? Und da gibt es ein Museum und da haben wir uns dann mit der Anja verabredet. Und das ist auch irgendwie ganz witzig. Das ist halt so eine kleine Stadt und mitten im Ortszentrum steht so ein verwunschenes altes Holzhaus. Das passte da irgendwie gar nicht so rein. Ne? Das war so, ne? Über so Kreisverkehr und Supermärkte. Dann steht da plötzlich dieses in so einem kleinen Garten, dieses Holzhaus. Und das war das Museum der Legenden, der Sagen und Legenden.
Ja, und Anja hat uns eine Führung auf Deutsch gegeben. Und sie hat das auch so toll gemacht, fand ich, weil sie so in diesen Geschichten, in diesen Märchen, Sagen so drin war und das so interessant erzählt hat. Also vielleicht fangen wir mal so an. Die Smallländer waren früher sehr, sehr arm. Und sehr abergläubisch und haben sehr viel an Trolle, Werwölfe, irgendwelche anderen Ungetümer geglaubt. Und tun sie, glaube ich, zum Teil auch heutzutage noch. Zumindest haben viele immer noch Lichter in den Fenstern stehen, die solche bösen Geister vertreiben sollen. Und in diesem kleinen, verwunschenen, knarzenden Haus gibt es so verschiedene Räume, also so einen Waldraum. Da erfährt man dann zum Beispiel, was es im Wald alles gibt, an guten Dingen und an bösen. Also es gibt zum Beispiel auch so Bäume, die, wenn man Schmerzen hat, so Wunderbäume, die Zahnschmerzen lindern, weil zum Zahnarzt konnte sich einfach keiner leisten, dahin zu gehen. Also wenn man früher so einen bösen Zahn hatte, dann musste man einfach nur so ein bisschen Blut oder Eiter aus dem Zahn in diesen Baum reinhämmern und dann waren die Schmerzen auch schon weg. Die waren dann ja sozusagen in dem Baum. Nur falls jemand den gefällt hätte, das sollte man nicht tun. Denn dann kommen all diese Schmerzen, die in dem Baum sind, auf die Person, die ihn gefällt hat. Also das habe ich mir gemerkt.
Ja, ja.
Das ist nicht so schön.
Ja, also die mussten sich ja damals auch bestimmte Dinge erklären. Ne? Das war eine einfache Landbevölkerung. Und so sind ja auch hier Märchen entstanden. Ne? Und so,
ja, dann wurde auch halt viele dann, Parallelen.
Ne? Genau, ne? Wurde das halt dann irgendwie sehr wild ausgeschmückt. Und das ist halt sehr viel auf Schwedisch. Deswegen ist es halt total praktisch, dass da halt eine deutsche Führung angeboten wird und direkt danach kam auch schon wieder eine deutsche Gruppe, die wollten diese Führung auch machen, weil du musst einfach das auch, und das macht die Anja sehr toll, so sehr lebhaft diese Geschichten erzählen, das ist wirklich sehr spannend und fanden die Jungs auch total interessant, also auch wenn sie aus dem Märchenalter raus sind, aber dieses Haus ist auch so verwunscht und innen auch so urig dekoriert mit so Holzfiguren und ne, da hängen Dinge von der Decke Hecke oder man ist auf dem Boden, ist so ein riesiger Lindwurm, dann kann man dann durch den Lindwurm krabbeln. Das hat der Matto gemacht. Ne? Und ist dann halt einmal in den Nachbarraum durch den Lindwurm gekrochen. Also sehr urige Städte und so hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, sich da mal mit den Legenden aus Smallland zu beschäftigen.
Ja, und dann erfährt man alles über, ne, diese Lindwürmer, Werwölfe, Trolle und so weiter. Und ich fand auch interessant, dass es viele Parallelen auch zu deutschen Märchen, zum Beispiel der Brüder Grimm, gibt. Nur mit so ein paar landestypischen Spezifika, dass zum Beispiel das Lebkuchenhaus von Hänsel und Gretel in Smallland ein Wursthaus ist. Also die mögen es wohl lieber herzhaft. So ein Wurstbank.
Sehr lecker aus.
Also Wurstscheiben. Wie an so einer Wursttheke. Ja. Das war echt herrlich. Es hat Spaß gemacht.
Ja, und dann hieß es schon so langsam wieder Abschied nehmen. Aber eine Sache, die mussten wir irgendwie noch angehen, weil wenn man so über die Landstraßen Smalllands fährt, dann tauchen ja immer wieder diese berühmten Schilder auf, diese Warnschilder, Vorsicht, Elch.
Ja, und man denkt sich mal, wo sind die denn? Ich will auch mal einen sehen.
Und da möchte ich noch wieder an Njetnojord erinnern, denn da hatte uns die Ingrid gesagt, ne, hast du auch eben gesagt, da lebt auf der kleinen Insel eine Elchkuh mit ihren Kälbern. Und sie kannte halt eine Stelle, da muss man ganz, ganz früh morgens hingehen, da könnte man mit etwas Glück diese Elchkuh mit ihren Kindern beobachten können. Das wollten wir natürlich unheimlich gerne machen, aber es hat sich ja nicht so ergeben. Dann hat es mal irgendwann morgens geregnet, dann haben wir auch die Angeltour gemacht und dann mussten wir sagen, okay, wir können jetzt leider nicht alles machen, aber das wäre natürlich ein Knaller gewesen, einen Elch in freier Wildbahn zu erleben. Wenn man das aber nicht machen kann, denn es ist wirklich, ja, man muss sehr, sehr viel Glück haben, weil das auch sehr scheue Tiere sind, dann gibt es dort Elchparks oder Elchsafaris und ja, diese Gelegenheit haben wir natürlich genutzt, um dann wenigstens mal einen Blick auf diese imposanten Tiere werfen zu können.
Ja, das war die Smalllanded Markaruts Moose Safari. Und das ist schon mal sehr schön gelegen. Man kann entscheiden, ob man mit dem eigenen Wagen da durchfährt. Das ist so ein ungefähr 3 Kilometer langer Weg, der sich so durch diesen Elchpark durchschlängelt. Oder man kann auch mit der Bahn, also mit einer geführten Tour fahren. Die fahren ganz häufig. Und ja, wenn man so wie wir im Sommer dort unterwegs ist, in der absoluten Hochsaison, dann bucht man sich sozusagen einen Slot. Kann sein, dass man ein bisschen warten muss, weil die schon darauf achten, dass es in dem Park eben nicht zu voll ist. Macht ja auch Sinn, dass da nicht irgendwie Verkehrschaos und Stau herrscht. Und so hatten wir noch eine kleine Wartezeit, haben erstmal, ja, ihr ahnt es schon, was Leckeres gegessen. Denn es gibt dort das Moose Tower Restaurant. Da gibt's eine Aussichtsplattform, wo man so über den gesamten Park gucken kann. Und es gibt aber auch unten im Hof sozusagen, da fühlt man sich auch wieder ins vorletzte Jahrhundert zurückversetzt. Cool, da kann man frische Waffeln essen, aber auch herzhafte Dinge. Also ich habe es jetzt nicht übers Herz gebracht, da Elchfleisch oder Bisonfleisch oder sowas.
Also Elchsalami ist sehr lecker, muss ich sagen.
Ja, aber ja, ich fand es irgendwie komisch, wenn man sie sich da lebend angucken möchte und dann da die Salami isst. Ja. Aber es gibt auch leckere andere Sachen dort.
Ja, und irgendwann war es dann soweit, dann haben wir nach einem Mittagessen und einer kleinen Stärkung, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann in den Park reingefahren. Und das Schöne ist ja, die müssen gar keine Deko da aufbauen, denn es ist einfach nur der Wald. Und ein Wald in Schweden ist halt einfach total schön. Ja. Ne? Der ist jetzt gar nicht so dicht bewachsen, ist halt, ne, immer Abstände, dann ist halt dazwischen, dann sind diese Blaubeerfelder und Moose. Da sind wir halt lang gefahren und plötzlich sitzt dann da so ein Elch zwischen zwei Bäumen.
Vor allem direkt am Anfang schon. Ne? Wir haben uns gerade so bereit gemacht, so, ja, wo ist denn der erste Elch?
Mit so einem Prachtgeweih und saß er ganz chillig und hat so ein bisschen an Birkenblättern genagt. Und so sind wir halt eben dann in Eigenregie da durchgefahren. Das ist halt eben das Schöne, das fand ich jetzt ganz angenehm, weil wir konnten halt dann auch stehen bleiben, wann wir wollten. Wir konnten halt die Elche beobachten und es war jetzt irgendwie eine sehr angenehme Tour. Man konnte da durchfahren, hat halt immer mal hier und da zwischen den Bäumen, man muss auch schon so ein bisschen schauen, ne? Man hat sie schon entdeckt, aber man musste auch so ein bisschen aufmerksam sein und dann eben gucken und dann kamen dann halt die Elche, brannten da rum oder waren
ja, vor allem so verschiedene, Futtern, ne? Also dieser majestätische Elch mit dem Riesengeweih, dann eine Elchkuh, dann aber auch ein Jungtier, was wir gesehen haben, was auch total putzig war. Also es war total, wir haben einige gesehen. Das hat Spaß gemacht, da durchzufahren. Ja, und man kann auch, das fand ich auch cool, man kann mehrere Runden drehen, ne? Wolltest du auch gerade sagen.
Genau,
ja,
da steht One More Time oder Exit. Und dann haben wir gesagt, ach, one more time, sind wir nochmal gefahren.
Ja.
Und im hinteren Teil gibt es auch nochmal so ein Separé, will ich es mal nennen, da sind Bisons, die standen da aus, so eine Bisonherde, die war natürlich auch ganz urig.
Haben ja, vor allem angeschaut. Neugierig und keck waren, ja. Die kommen dann zum Auto und stecken ihren Kopf durchs Fenster rein.
Ja, da dachte ich auch, so ein Bisonkopf im Auto muss jetzt nicht sein, ich weiß nicht. Ne? Die hatten ja auch einen strengen Mundgeruch, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ich wollte schnell das Fenster zu.
Ja, ich wollte nicht, dass das Bison reinkommt. Ja. Und was aber auch ganz gut war, denn Elche sind ja echt interessante Tiere, um immer auf die zurückzukommen. Es waren immer so Informationstafeln am Wegesrand, ja, wo man so ein bisschen was erfahren hat über die Elche. Ne? Dass das eben, was hast du ja eingangs auch schon mal erwähnt, sehr gute Schwimmer sind. Die können da wirklich lang schwimmen. Oder wie es ist, dass die halt auch in ihr Geweih verlieren oder wie sie sich fortpflanzen. Ne? Also es sind total viele interessante Fakten über Elche.
Ja.
Und also fand ich total nett. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Elch in freier Wildbahn trefft, ich würde es euch nicht wünschen, denn manchmal überqueren die auch die Straße. Das ist dann nicht so
toll. Sind schon ziemlich groß. Ne?
So und dann ist das eigentlich eine echt nette Gelegenheit, die Elche dann mal zu beobachten. Und es war wirklich jetzt nicht so zooartig, sondern du hattest schon das Gefühl, du kannst sie da wirklich so in freier Wildbahn so ein bisschen beobachten. Vor allem
lassen die sich auch gar nicht stören durch die Leute, die da durchfahren und Fotos machen. Und wenn ihr euch einen Elch mit nach Hause nehmen wollt, dann gibt's dort auch einen großen Souvenirshop.
Ach so.
Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Kuscheltiere, Magneten, alles rund um den Elch könnt ihr auf jeden Fall mit Bringsel und Souvenirs erstehen.
Ja, und dann kamen wir da ganz selig aus dem Elchparadies raus und wussten so, in wenigen Stunden müssen wir am Hafen in Malmö sein.
Ja.
Denn dann ist unsere Zeit in Smallland auch schon wieder vorbei. Sind wir zurückgefahren, waren ein bisschen früh da, sind nochmal so ein bisschen durch Malmö mit dem Auto gefahren, haben noch eine kleine Spazierrunde gedreht. Auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Hat mich so ein bisschen an Stockholm nur in klein erinnert, auch wenn wir nur einen ganz, ganz kurzen Blick erhaschen konnten. Das war so der erste Eindruck. Also eine, glaube ich, eine sehr sympathische Stadt, auch mit so einem Schloss und verschiedenen so
Parks gab es da auch
und so ein Hafen und so weiter, so einen alten Hafen, also war ganz nett. Dann haben wir uns noch mit Fika eingedeckt, denn wir haben gedacht, okay, für den nächsten Morgen, da freuen wir uns auch bestimmt, wenn wir noch ein bisschen schwedisches Gebäck im Gepäck haben.
So rum.
So, dann haben wir, ich glaube, die haben auch nicht lange gehalten, haben wir die schon abends gegessen.
Ja, wir mussten dann wieder neue kaufen auf der Fähre.
Ja, da haben wir dann abends doch noch alle gesnackt. Und dann hieß es Abschied nehmen, dann irgendwann, wir hatten eine Kabine mit so einem großen Fenster.
Die war toll, eine Viererkabine mit Panoramafenster,
ja,
die
war und
nicht
also wir sind ja schon einige Male Fähre gefahren, das waren auch Außenkabinen.
Ich wäre gerne noch ein bisschen länger gefahren.
Nur die Fenster waren gar nicht, hatten nicht das...
waren so tote Scheiben.
Ja, ja, ne, das waren, die sind dem Namen nicht gerecht geworden, man konnte mich überhaupt nicht rausgucken und da konntest du wirklich rausgucken, dann sahst du langsam, wie wir aus dem Hafen rausgefahren sind, dann konntest du mal so einen Blick auf das nächtliche Malmö erhaschen.
Ich
habe
da leider schon geschlafen.
Ja, ich habe noch erhascht und dann ging es raus auf die Ostsee und am nächsten Morgen um 7 Uhr angelegt in Travemünde. Auch das ist eine ganz coole Fahrt, weil man ja sozusagen da auch am Timmendorfer Strand an Travemünde reinfährt, dann in so einen schmalen Meeresarm und dann fährst du noch so an der Altstadt von Travemünde vorbei, bis dann das Schiff anlegt. Und dann waren wir um
7 waren wir
7,
da.
7:30 morgens da und um die Uhrzeit war bis auf das schlechte Wetter nichts Nennenswertes zu sagen und dann sind wir relativ zügig.
Waren wir mittags wieder in Köln.
Ja, genau, nach Hause gefahren, waren mittags in Köln, dachten, Wahnsinn, vor ein paar Stunden, vor 48 Stunden lagen wir noch am Floß mitten am See in der Einsamkeit Smallland und jetzt sind wir wieder zu Hause. Kopfschütteln und sagen, wow, das war richtig cool.
Ja.
Hat richtig gut getan.
Das war wirklich cool. Ja, schön, dass wir das gemacht haben und dass wir Schweden und Smallland eine Chance gegeben haben und dass du uns auch mit in deine Vergangenheit genommen hast.
Immer gerne.
Ja, ich kann deine Faszination jetzt besser nachvollziehen.
Ja. Ja. Wenn ihr euch für einen Schwedenurlaub interessiert und auch ein wenig Lust auf Smallland bekommt, auf dieses Natur- und Outdoor-Paradies, auf diese unendliche Weite und diese Faszination, dann lest doch gerne mal unseren Blogartikel auf www.travelisto.net oder schaut unser Video an.
Ja.
Und alternativ Ergänzend empfehle ich euch, unseren Kanal zu abonnieren, hier unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder auf welcher Plattform ihr uns gerade hört. Dann verpasst ihr auch in Zukunft spannende Episoden unseres Reiselebens nicht. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Wir träumen ein wenig von Smallland.
Genau. Und essen noch eine kleine Fika.
Genau, oh, dann fällt so. Nicht schlecht. Ein leckeres Zimtschnecke ja, zum schön. Abschluss. Ne? Genau.
Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.